Ich möchte zunächst noch mit uns beten. Ja, heiliger Vater, dir gebührt aller Lobpreis und alle Ehre. Wir wollen dich bitten, dass du uns veränderst, dass du unser Herz veränderst, dass wir dir ähnlicher werden, dass du uns empfänglich machst für dein Wort und deine Vorstellungen. Wir wollen dich bitten, dass du mitten unter uns bist und uns segnest. Wir möchten auch für unsere verfolgten Geschwister bitten, die sich nicht ohne weiteres so treffen können, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Durchhaltevermögen schenkst und dass du ihren Glauben stärkst. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Genau, das Thema wurde ja schon angekündigt und die Reaktion auf das Thema hat mich auch nicht überrascht. Weil Theologie, das ist doch eigentlich nur was für Professoren, für Pastoren und für Bibelschüler. Warum sollte sich ein einfacher Christ mit solchen komplizierten Lehren und Dogmen überhaupt beschäftigen? Ist es nicht genug, einfach an Jesus zu glauben? Diese Frage ist nicht neu, die gab es schon immer. Die ist aber in den letzten Jahren sehr viel lauter geworden. Viele Christen halten Theologie für eine trockene und akademische Disziplin mit wenig Anwendung im praktischen Glaubensleben. Doch genau hier ist ein großes Missverständnis. Denn die Bibel selbst zeigt uns, dass Theologie keine Nebensache ist, sondern eine lebenswichtige Grundlage für den Glauben eines jeden Christen. Das Wort Theologie kommt aus dem Griechischen, und zwar aus den beiden Wortbestandteilen Theos für Gott und Logos. Das Wort bedeutet so viel wie Wort, Lehre, Vernunft oder Idee. Und das ist das Wort, was wir zum Beispiel im ersten Kapitel des Johannesevangeliums finden. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, dieses Wort, welches Jesus ist, ist Bestandteil unseres Wortes für Theologie und auch viele andere Wissenschaften. Wörtlich bedeutet Theologie also die Lehre von Gott. Und Theologie ist eine systematische Reflexion über Gott, sein Wesen, seine Offenbarung und seinen Willen für die Menschheit. Um Theologie, das Wort noch ein bisschen zu vertiefen und auch eine Abspaltung zum Wort Religion zu verschaffen, möchte ich ein kleines bisschen, also sehr, sehr wenig, aus dem Buch Jeder ist ein Theologe von R.C. Sproul vorlesen. Genau. Vor einigen Jahren war ich eingeladen, in einer bekannten christlichen Hochschule vor den Dozenten und der Hochschulleitung über die Frage zu sprechen, was ist eine christliche Hochschule oder Universität? Nach meiner Ankunft zeigte mir der Dekan das Universitätsgelände. Während des Rundgangs fiel mir eine Aufschrift an einigen Bürotüren auf, Fakultät für Religion. Als ich am Abend meinen Vortrag hielt, erwähnte ich diese Bezeichnung und fragte, ob der Fachbereich schon immer so gehießen habe. Ein älteres Fakultätsmitglied sagte, dass er vor einigen Jahren noch Fakultät für Theologie hieß. Niemand konnte mir erklären, warum der Name geändert worden war. Religion oder Theologie? Was macht das für einen Unterschied? In der akademischen Welt wird die Religionswissenschaft traditionell als Disziplin der Soziologie oder Anthropologie verstanden, da die Religion mit dem Glauben und den Anbetungsformen der Menschen zu tun hat. Bei Theologie hingegen geht es um die Lehre von Gott. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Studium menschlicher Vorstellung von Religion und dem Studium des Wesens und Charakters Gottes. Ersteres behandelt innerweltliche und diesseitige Dinge. Letzteres befasst sich mit dem Übernatürlichen und Jenseitigen. Nachdem ich dies in meiner Vorlesung vor der Fakultät erwähnt hatte, fügte ich hinzu, dass eine echte christliche Hochschule und Universität dem Grundsatz verpflichtet ist, dass die letzte Wahrheit die Wahrheit Gottes ist und dass Gott die Grundlage und Quelle aller Wahrheit ist. Alles, was wir lernen, Wirtschaft, Philosophie, Biologie, Mathematik, muss im Licht der übergeordneten Realität des Charakters Gottes gesehen werden. Deshalb nannte man im Mittelalter die Theologie die Königin der Wissenschaften und die Philosophie ihre Dienerin und Magd. Heute ist die Königin von ihrem Thron gestürzt und vielerorts ins Exil verbannt worden, während ihre Nachfolgerin regiert. Wir haben Theologie durch Religion ersetzt. Somit ist Theologie nichts weiter, als dass wir unseren Schöpfer auf einer tiefen und rationalen Ebene kennenlernen. Und die Bibel selbst zeigt uns Theologie als eine Notwendigkeit auf. Im Matthäus Kapitel 22, Vers 37 lesen wir, Jesus sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und es war Jesus wichtig, dass wir nicht nur mit Emotionen glauben, sondern voller Rationalität und Verstand. Und hier stoßen wir auf Theologie, und zwar Gott rational nachzuvollziehen und ihn kennenzulernen. Der Bibeltext für heute, den finden wir in Epheser 4, Vers 11 bis 16. Und den wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Also Epheser, Kapitel 4, Vers 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung selbst in der Liebe. In Vers 11 können wir lesen, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Jesus selbst hat diese Ämter eingesetzt und etabliert. Das sind keine menschlichen Erfindungen, sondern das sind Gaben von Christus an die Gemeinde. Und jede dieser Aufgaben hat eine spezifische Funktion und einen wichtigen Dienst. Die Apostel legen das Fundament, das können wir Epheser 2, Vers 20 lesen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und die Apostel waren mit der wichtigen Aufgabe betraut, Gottes Wort niederzuschreiben. Gottes Wort niederzuschreiben und Gott hat es für uns bis zum heutigen Tag erhalten. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und auch Propheten haben einen wichtigen Teil eingenommen, indem sie Gottes Wort, vor allem im Testament, direkt verkündigt haben. Und auch im Neuen Testament haben wir noch Beispiele, wo Zurechtweisung geschehen ist durch Propheten. Die Lehre ist ein integraler Bestandteil der Gemeindeleitung, also der Pastoren und Lehrer. Und auch für Evangelisten ist sie sehr, sehr wichtig. Wir können zum Beispiel im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2 lesen: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Also wenn Paulus Anweisungen gegeben hat zur Gemeindeleitung, diese herauszufinden, dann war diese gesunde Lehre sehr wichtig. Und auch im Brief an Titus schreibt er direkt im ersten Kapitel in Abvers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit gesunder Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir hatten schon immer in der Gemeinde einen Diskurs über Lehren. Der eine war der Meinung und der andere der. Und die Aufgabe des Lehrers oder des Pastors war es da auch, Klarheit zu geben. Es gibt eine objektive Wahrheit, diese ist Christus, und dieser sollten wir uns so nah wie möglich annähern. Im Vers 12 lesen wir: Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Die Aufgabe der Lehrer ist es nicht nur zu belehren, sondern auch zu rüsten. Jeder einzelne Christ hat einen Dienst. Nicht nur die Profis, also nicht nur die Pfarrer und die großen Evangelisten. Jeder einzelne. Zum Beispiel lesen wir hierzu im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis gerufen hat und zu seinem wunderbaren Licht. Jeder einzelne von uns hat die Aufgabe, die Tugenden von Jesus Christus zu verkünden. Und das ist nicht nur ein Bekenntnis mit dem Mund, das ist auch ein Vorleben im Alltag. Und nicht nur ein Vorleben, sondern auch so zu leben, wenn keiner hinschaut, für uns alleine, im Verborgenen. Und dazu ist jeder berufen. Und die Pastoren und Lehrer haben die Aufgabe, die Gemeinde dafür auszurüsten. Das Ziel der Gemeinde ist, erbaut zu werden, zu wachsen. Und wahre Theologie, die objektive Wahrheit, die dient immer der Stärkung des Glaubens und der Gemeinschaft. Zum Beispiel haben wir im 1. Korintherbrief, im Kapitel 14, Vers 26, hat Paulus Anweisungen gegeben und Tipps und allgemein Dinge, wie in die Gemeinde zusammenkommt, zum Anbeten, weil das dort ein ganz schönes Chaos war. Und so musste er auch die Gemeinde ihren eigentlichen Prioritäten belehren. Wir können dort lesen: Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Also wenn wir uns in irgendein Thema hineinstürzen, was nicht uns selbst oder der Gemeinde zur Erbauung dient, dann bewirkt es das Gegenteil. Dann verschwenden wir unsere Zeit mit etwas Unwesentlichem. Theologie ist auch kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit für das geistliche Leben eines jeden Gläubigen. Wir machen weiter mit Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist der Maßstab. Der Maßstab, der an uns als Christen gesetzt wird. Die volle Mannesreife. Zum Maß der vollen Größe Christi. Und wenn wir uns so reflektieren von außen, dann sehen wir, dass das scheinbar doch nicht unsere Priorität ist, dass wir uns mit weniger zufrieden geben. Wir können es ja eh nicht erreichen. Theologie ist nicht einfach bloßes Wissen, sondern es dient zur Einheit und zu unserer persönlichen Reife, zu diesem Standard hin, den Jesus für uns gesetzt hat und den Paulus kommuniziert hat. Und wahre Einheit kann nur auf Wahrheit basieren. Im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17 und 21 lesen wir das. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir behandeln das Wort Gottes oftmals nicht so, als wäre es tatsächlich diese Wahrheit, die sie ist, die einzige objektive. Und wir behandeln es auch nicht so, als wäre das unser einziger und wichtigster Antrieb und für unsere Gemeinschaft in der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde und im Leib Christi. Und wie wir an diesem Standard gesehen haben, zur vollen Mannesreife, sehen wir, dass Reife es bedeutet, Christus ähnlicher zu werden. Das heißt, Wachstum in dieser Erkenntnis, also die Erkenntnis Christi, führt zu unserer Heiligung. Das können wir im 2. Korintherbrief, Vers 3, Kapitel 18 lesen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauten, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, wenn wir Gott wirklich schauen, wenn wir uns wirklich mit ihm beschäftigen, mit seinem Bild, dann werden wir automatisch vom Geist verändert. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn wir diese Veränderung zur Ähnlichkeit Christi in unserem Leben nicht sehen, dass wir den Herrn nicht geschaut haben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für unser Heil, für unsere Rechtfertigung und für den Prozess der Heiligung bis zum letzten Tag. Und die Erkenntnis in Christi ist eine lebenslange Aufgabe. Und niemand kann sich mit oberflächlichem Glauben zufrieden geben. Stellt euch vor, ihr trefft einen Gärtner und ihr unterhaltet euch ein bisschen und diese Person ist seit 60 Jahren passionierter Gärtner. Ganzes Leben dreht sich um Garten, um Pflanzen, um Blumen, um Bäume, was auch immer. Und diese Person vermag es nicht, Maiglöckchen von Bärlauch zu unterscheiden. Glauben wir das dann, dass das wirklich ein Vollblutgärtner ist, der seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Tätigkeit ausübt, der das mit ganzem Leib und ganzer Seele tut? Ich möchte das anzweifeln. In Hosea 4, Vers 6 lesen wir: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Eine Ignoranz gegenüber Gottes Wort ist automatisch eine Ignoranz gegenüber Gott selbst. Eine Ignoranz gegenüber Theologie ist eine Ignoranz gegenüber Jesus Christus. Und die Folgen davon sehen nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder. Und wenn wir uns zufrieden geben, denken, jetzt wo ich bin, das passt schon, dann haben wir den Maßstab nicht erkannt und in der vollen Bandbreite verfehlt. Vers 14 ist der Höhepunkt, wo uns hier Paulus erklärt, was denn Sinn und Zweck überhaupt dieser ganzen Sache ist. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum führen. Theologie schützt uns vor Verführung. Falsche Lehren bedrohen die Gemeinde, wenn diese nicht fest in der Schrift verwurzelt ist. Kolosser 2, Vers 8 lesen wir: Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wir haben einmal, wie vorhin im Buch, diese klare Verurteilung der Wissenschaft der Philosophie und der menschlichen Weisheit. Wie oft kommt es vor, dass wir bei einem Ratschlag an uns selber oder an einen nahestehenden Menschen uns erstmal unserer menschlichen Weisheit bedienen? Floskeln, die wir schon seit unserer Kindheit kennen, oder ja einfach den guten Ratschlag, wo ich mich jetzt selber als qualifizierten Berater einschätze. In der Bibel können wir oft lesen, dass Gott die Weisheit der Menschen für Torheit erklärt hat. Und auch die Philosophie, die jetzt oftmals so wichtig ist, wenn wir Lebens- und Glaubensfragen besprechen wollen, ist leer und ein Betrug. Leben wir so, als wären unsere Ratschläge leer und ein Betrug? Nein, das tun wir nicht, aber das sollten wir. Und wir sollten zuerst immer zur Bibel gehen. Viele Lehren gehen in dieser Welt umher, die die Gemeinde bedrohen. Wir haben vor allem in dieser neuen Zeit unzählige neue Bewegungen. Wir haben das Wohlstandsevangelium, zum Beispiel, das in voller Gefährlichkeit die eigentliche Priorität des Evangeliums ablenkt. Ja, sogar so verdreht, dass es zum Tod führt. Es gibt auch noch viele andere Bewegungen. Wir haben eine hypercharismatische Bewegung, in der Erfahrung genauso wichtig ist wie das Wort Gottes. Die Bibel sagt uns zur Erfahrung ganz klar, dass unser Herz verdorben ist. Wir können unserer Erfahrung nicht trauen. Und deshalb hat Jesus für uns für diesen Standard gesorgt, sola scriptura, die Schrift allein. Er hat sein Wort aufschreiben lassen und er hat es für uns bis heute bewahrt. Und so sollten wir auch leben, dass das Wort Gottes das unverfälschte Wort Gottes ist und dass es unser einziger Maßstab ist, dass wir alle menschliche Weisheit und Philosophie hinter uns lassen und dass wir uns fest darin verankern, dass wir gegen Irrlehren in dieser Welt bestehen können. Die Historie der Kirchengeschichte ist voll mit Kämpfen von einzelnen Theologen, deren Ziel es war, die Wahrheit zu verbreiten, um irgendwelche Häresien aufzudecken und für die Wahrheit einzustehen. So hat es auch Luther getan, auf dessen Reformation wir uns heute so kräftig stützen. Doch zum Großteil wissen wir gar nicht mehr, was überhaupt die Punkte von Luther waren, was er genau angezweifelt hat und was er auch übernommen hat aus der katholischen Kirche. Und viele dieser Irrtümer entstehen aus Unkenntnis. Und ein reifer Glaube, der prüft alles und unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 lesen wir: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und das können wir auch heute mitverfolgen. dass es viele Meinungen gibt, sehr viele verschiedene Meinungen, viele Meinungen mit Eigennutz und auch viele Meinungen, die bösartig verführen. In der Bibel lesen wir, dass Satan ein Engel des Lichts ist. Das heißt, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen und dann schauen, das wirkt gut auf mich oder nee, das gefällt mir nicht, dann werden wir auf jeden Fall verirrt werden. Die biblische Lehre ist ein Bollwerk gegen falsche Ideologien. Sie schützt uns vor modernen und progressiven Strömungen, die nicht auf Gottes Wort basieren. Und das ist nichts Neues für uns. Im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 und 4 lesen wir, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und genau in so einer Zeit leben wir. Das sehen wir auf jeder Ebene. Wir sehen das auf der politischen Ebene. Da suchen wir uns ein Narrativ aus, das was uns gefällt. Irrelevant, ob es der Wahrheit der Bibel entspricht. Wir sehen das in unseren evangelikalen Kreisen. Da tendieren wir auch dazu, die Wahrheit zu übernehmen, die uns am plausibelsten erscheint oder die uns am meisten gefällt. Das ist gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass wir mit einer soliden Theologie vertraut sind, dass wir uns gegen diese Sachen stellen können und nicht wie ein Halm im Wind hin und her gewedelt werden. Es geht weiter mit Kapitel 15. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Wahrheit oder Theologie und Liebe gehören eng zusammen. Es ist keine kalte Wissenschaft. Theologie ohne Liebe führt zur Härte. Und Liebe ohne Wahrheit zur Beliebigkeit. Wachstum geschieht durch das Festhalten an der Wahrheit. Und Relativismus ist keine Option. Wenn wir nur an der Liebe festhalten, aber die Wahrheit dahinter nicht kennen, dann führt das zu einem Relativismus. Dann gibt es keine objektive Wahrheit mehr. Das führt zu einer Nettigkeit und diese hat kein Fundament mehr, auf der sie steht. Im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31 und 32 steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus als Haupt der Gemeinde bedeutet, alles in der Gemeinde muss sich an ihm ausrichten. Nicht menschliche Meinung oder Traditionen, sondern Gott hat das letzte Wort. Und Gott fordert von uns diese feine Mischung aus Wahrheit bzw. Theologie und Liebe, die nur in dieser Kombination die volle Effektivität entfaltet. Im letzten Vers, in Vers 16, lesen wir, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengeführt und verbunden durch alle Gelenke, die eine Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist etwas komplizierter, ich lese es nochmal vor. Von ihm aus, also es geht im Vorvers um das Haupt von Christus, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Gemeinschaftswachstum geschieht durch geistliche Nahrung, also durch Lehre und Theologie. Im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2 lesen wir: Und ihr seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Petrus schreibt diesen Brief an die erwählte Gemeinde und er gibt dort als Zeichen, dass man Christ ist, eine Begierde nach unverfälschter Milch, welche das Wort ist. Das heißt, eine Gemeinde kann nur wachsen, wenn Wunsch nach Wachstum da ist. Und echter Wachstum kann nur aus dem Wort kommen. Also wenn kein Wunsch nach Wachstum da ist, wenn kein Wunsch danach da ist, das Wort tief zu ergründen, wo soll das dann überhaupt hinführen? Was der Vers uns auch zeigt, ist, dass jeder einzelne Gläubige zur Einheit und Stärkung beiträgt. Theologie ist also nicht nur, wie bereits erwähnt, für die Profis von Bedeutung, sondern für jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne, egal was er tut, wo er es tut und wann er es tut, trägt zur Stärkung dieses Leibs bei. Und ohne eine solide Lehre kann es keine gesunde Gemeinde geben. Und diese Einheit ist das Resultat aus Wahrheit und Liebe in der Praxis. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 10 lesen wir: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, wo es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus. Ich finde das ein richtig, richtig spannender Vers, der uns nochmal die Symbiose von Liebe und Theologie verdeutlicht. Paulus betet also, dass die Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Wie oft ist das Priorität in unserem christlichen Leben? Erkenntnis und Urteilsvermögen. Und das ist aber das, wo Liebe eigentlich hinführen soll, weil sie sonst vergebens ist. Sicherlich kennt ihr alle die Jahreslosung für dieses Jahr, die steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Die ist sehr kurz. Prüft alles und behaltet das Gute. Wie soll ich prüfen, wenn ich keine Theologie habe? An welchem Maßstab prüfe ich? Und prüfen bedeutet Theologie. Paulus fordert uns dazu auf, alles an Gottes Wort zu messen. Und nicht alles, was fromm ist, klingt wahr. Wenn das Gute behalten für uns bedeutet, wir halten an dem fest, was am frömmsten klingt, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Denn es gibt da draußen, wie wir festgestellt haben, viele falsche Lehren und Philosophien, die nur ins Verderben führen. Wir sollen an dem festhalten, was objektiv gut ist. Und diese Information, was objektiv gut ist, nehmen wir nur aus der Bibel. Beliebigkeit ist keine Option. Denn die Wahrheit ist objektiv und kommt von Gott selbst. So lesen wir in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir diesen Weg der Wahrheit kennenlernen wollen, dann ist es unablässig, ein persönliches Theologiestudium zu betreiben, weil nur dieser Weg zum Leben führt. Nur dieser, kein anderer. Papst Franziskus hat mal in einem Interview gesagt: Naja, eigentlich sind ja alle Religionen ein Weg zum Gott, wenn du dich ganz doll bemühst. Die Bibel widerlegt diese Aussage klar. Das ist ein Relativismus, der in den Tod führt. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser enge Weg, der muss uns bewusst sein. Dieser enge Weg sollte aber keinen Druck aufbauen, sondern uns anspornen. Wir werden immer, wie das hier in Vers 13 stand, wo wir den Maßstab vorgelegt bekommen haben, die vollkommene Mannesreife zum Glauben der vollen Größe des Christus. Diesen Maßstab werden wir am Ende der Heiligung erreichen, am letzten Tag der Auferstehung. Aber bis dahin bleibt es ein Kampf mit Höhen und Tiefen. Aber desto mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, desto mehr wir darin wachsen, desto weniger können wir hin und her geworfen werden. Jesus hat alles für uns getan, dass wir diese Möglichkeit haben, sein Wort zu studieren. Er hat alles für uns getan, dass es einen Weg zu ihm gibt. Und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir alle unsere Kraft darauf setzen, diesen Weg, den er für uns bereitet hat am Kreuz, diesen Weg kennenzulernen und uns bestmöglich mit diesem Weg vertraut zu machen. Nicht aus Druck oder Pflicht oder Verantwortung, sondern aus Liebe zu unserem Schöpfer und Heiland. Amen.